NDR Info. Themen des Tages.
Deutschland will in den UN-Sicherheitsrat, aber der Ausgang der Wahl ist offen. Putin lädt zum Internationalen Wirtschaftsforum nach St. Petersburg, aber Rauchschwaden von ukrainischen Drohnentreffern auf das Ölterminal im Hafen hängen über der Stadt. Zwei Themen des Tages an diesem Mittwoch. Beide beleuchten unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten und ich spreche mit Experten. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Die Vereinten Nationen und auch ihr Sicherheitsrat standen schon kraftvoller da. Aber das liegt daran, dass immer mehr große und mittlere Mächte sich von Völkerrecht und wertebasierter Ordnung abwenden. So sind Kriege wieder führbar geworden. Nicht nur von Russland sowie den USA und Israel, auch anderswo in Afrika oder Asien. Dennoch wollte Deutschland wieder einen Sitz im Rat erringen. 6-mal gelang das schon, also immer, wenn Deutschland den Finger hob. Das tat heute Außenminister Wadephul.
Auf Deutschland ruhen zu Recht hohe Erwartungen. Auch deshalb möchte Deutschland erneut einen Beitrag an zentraler Stelle leisten, bei der Hauptverantwortung für Frieden und Sicherheit in aller Welt als gewähltes Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Ich bin fest überzeugt, dass Deutschland sowohl den Sicherheitsrat als auch die Vereinten Nationen insgesamt stärker und handlungsfähiger machen kann.
Johann Wadephul. Giselle Huckart in New York. Wie stehen die Chancen, dass das auch diesmal reicht? Wie hoch ist der politische Kredit Deutschlands als einer der wichtigen Geber der UN?
Also wir werden es gleich besser wissen. Man zählt gerade die Stimmen aus und in wenigen Minuten sollte es dann ein Ergebnis geben. Bis jetzt ist das Rennen relativ offen. Deutschland hat aber gute Chancen. Die Deutschen haben wirklich einen super guten Ruf hier bei den Vereinten Nationen, gelten als sehr zuverlässig, als engagiert, setzen sich wirklich stark für Friedensmissionen ein, für die Bekämpfung von Klimawandelfolgen, was gerade bei betroffenen Staaten sehr wichtig ist, was sie sehr schätzen, weil das Thema so ein bisschen in Vergessenheit gerät. Und dass Deutschland einer der wichtigsten Geldgeber ist, das hilft den UN natürlich gerade enorm, weil andere bei Entwicklungshilfe drastisch kürzen. Natürlich gibt es aber auch immer mal wieder Kritik, dass sich Deutschland nicht klar genug gegen völkerrechtswidrige Aktionen äußert, zum Beispiel von Israel, auch bei den USA nicht unbedingt. Andererseits habe ich das Gefühl, dass Geld da manchmal auch die Moral schlägt und viele Länder dankbar sind, dass Deutschland auch im Nahen Osten immer noch viel Unterstützung leistet. Ob das aber alle so sehen und wie das Rennen am Ende ausgeht, das wissen wir eben jetzt noch nicht.
Was will denn Deutschland mit diesem Sitz dann erreichen? Ist das eine Prestigesache oder hat die Bundesregierung eine Agenda für die kommenden Jahre?
Ja, beides. Natürlich ist das auch eine Prestigesache. Der UN-Sicherheitsrat ist zumindest in der Theorie das mächtigste und auch das sichtbarste Gremium bei den Vereinten Nationen. Außenminister Wadephul hat aber auch gesagt, dass Deutschland sich in der Verantwortung sieht, die internationale regelbasierte Ordnung mit einem Sitz im Sicherheitsrat zu verteidigen. Man will zeigen, dass der Ort, an dem Fragen von Frieden und Sicherheit diskutiert werden, eben die UN in New York sind. Und klar, man wird auch eigene Themen setzen können im Sicherheitsrat, wenn man dann mal den Vorsitz zum Beispiel hat. Man wird hier bestimmt auch noch mal die Themen Ukraine in den Mittelpunkt stellen, Klimawandelthemen. Man will aber auch versuchen, mehr Druck zusammen mit den anderen nichtständigen Mitgliedern auszuüben auf zum Beispiel die Vetomächte, damit der Sicherheitsrat sich ein bisschen mehr in der Verantwortung sieht, künftig zum Beispiel auch beim Reformprozess der UN zu helfen, um sie zu verschlanken und um sie schlagfertiger zu machen.
Wann hat man denn diese Bewerbung gestartet und wie und bei wem hat Außenminister Wadephul zuletzt um Zustimmung geworben?
Die Deutschen haben von den drei westeuropäischen Bewerbern zuletzt ihre Bewerbungen eingereicht vor ungefähr 7 Jahren. 2019 ist der Prozess gestartet worden. Österreich zum Beispiel im Vergleich hat das schon 2011 angekündigt, also 15 Jahre vor dem eigentlichen Sitz. Portugal war auch schon früher als Deutschland dran. Insofern hatten die beiden Länder ein bisschen mehr Zeit für sich zu werben. Wadephul ist deshalb auch schon vor ein paar Tagen hier in New York angereist, hat nochmal mit vielen Diplomaten, mit Botschaftern, mit Außenministern sich getroffen, viele Hände geschüttelt, war bei Empfängen oder anderen offiziellen UN-Terminen dabei. Also Wahlkampf-Speed-Dating bis zur letzten Sekunde, weil jede Stimme wirklich zählt.
Man konnte auch lesen, Wadephul stand etwas allein, sprich der Kanzler selbst hat sich nicht überanstrengt in dieser Bewerbung. Ist da was dran?
Ich würde das auch so sehen. Der Kanzler war hier in New York noch gar nicht sichtbar. Also er war weder bei der Palästina-Konferenz im vergangenen September von Macron, wo sonst sehr viele hochrangige Staatsgäste vertreten waren. Er war auch nicht bei der UN-Generaldebatte vertreten. Deshalb ist da Deutschland auch nicht sehr präsent gewesen. Er hat sicher bei seinen Auslandsreisen jetzt gerade zuletzt auch immer wieder für Deutschland und um eine Stimme für Deutschland bei den UN geworben. Da gehe ich mal von aus. Trotzdem habe ich den Eindruck, die UN haben bei Friedrich Merz nicht so wirklich eine Priorität und das ist natürlich fatal für diese Organisation.
New York-Korrespondentin Giselle Ukhaa. Über den Sicherheitsrat und die deutsche Rolle in den Vereinten Nationen habe ich mit Professor Manuel Fröhlich gesprochen. Er lehrt internationales Recht an der Universität Trier. Was macht es denn immer noch attraktiv, neben den ständigen Mitgliedern einen Sitz im Sicherheitsrat zu erringen, wo der Rat doch gelähmt scheint, weil Russland und auch die USA auf Völkerrecht und auch auf Kriegsvölkerrecht zunehmend pfeifen?
Ja, es ist gelähmt und dennoch an das Gremium, was in dieser Universalität, also für die ganze Welt, die Konflikte der internationalen Beziehungen aufarbeitet. Und auch die Rolle der nicht ständigen Mitglieder ist gerade in diesem Zusammenhang der Lähmung eine, die in den letzten Jahren durchaus an Gewicht gewonnen hat. Also wenn man mehr als nichts tun will in Anbetracht der Lähmung durch ständige Mitglieder, dann sind es eben die nicht ständigen Mitglieder, die durchaus auch Bewegung im Sicherheitsrat aktivieren können, die auch Verantwortung übernehmen können, die auch Initiativen gesetzt haben, die im Zweifelsfall auch die ständigen Mitglieder in dieser Position, in der sie sind, nochmal zur Rechtfertigung rufen können. Auch wenn sie ihr Verhalten nicht ändern können, ist, glaube ich, durchaus wichtig, dass dieses Gremium versucht, diese Verpflichtung auf das, was ja eigentlich alle Mitglieder der Vereinten Nationen in der Charta unterschrieben haben, doch hochzuhalten und nicht stillschweigend abzulegen.
Was sprach bei dieser Bewerbung für Deutschland? Sein hoher Anteil an der UN-Finanzierung oder auch eine gewisse politische Grundverlässlichkeit?
Ja, also die finanzielle Ausstattung, das ist immer ein ganz starkes Argument. Das entspricht auch den Kriterien, die in der Charta der Vereinten Nationen genannt sind. Da ist zu lesen, wer in diesen Rat will, der muss einen besonderen Beitrag leisten. Der fällt im Falle Deutschlands einerseits finanziell so aus. Auf der anderen Seite hat sich Deutschland gerade in den letzten Jahren doch sehr stark auch nochmals mehr in das Konfliktmanagement eingeschaltet. Letztes Jahr zum Beispiel haben sie die große Konferenz in Berlin organisiert über die Zukunft der Friedensmission. Dieses Jahr hatten wir die große Konferenz über Sudan. Davor war Libyen ein Thema. Im Zukunftsgipfel hatte Deutschland eine Position eingenommen, die es so exponiert in den letzten Jahrzehnten nicht hatte. Also das ist schon ein erkennbar stärkeres Engagement, aber mit jeder weiteren konkreten Positionierung exponiert man sich natürlich auch für Kritik und kann nicht mehr so unter dem Radarschirm gute Beziehungen zu allen haben.
Und was sprach in der Bewerbung gegen Deutschland, mal abgesehen davon, dass man ein bisschen spät kam, dass man sagen konnte, ihr drückt bei Völkerrechtsverstößen doch auch mal ein Auge zu, bei Freunden?
Ja, also diese das hat sich ja beispielsweise im Falle Gazas hat Deutschland gegen die deutliche Mehrheit in der Generalversammlung votiert. Das trifft im Übrigen auch auf den Mitkonkurrenten Österreich zu, hat dann zuletzt die humanitäre Resolution unterstützt. Aber da gab es uneindeutige Signale, ebenso wie bei der Aussage über die amerikanische Intervention in Venezuela und dann auch den Krieg jetzt gegen den Iran. Deutschland hat jeweils nachgeliefert, war etwas zögerlicher in der Positionierung. Das mag durchaus sein, dass das in einigen Ländern der Welt als nachteilig angesehen wird. Die Ambition Deutschlands, jetzt auch in so einem 8-Jahres-Turnus in den Sicherheitsrat zu kommen, auch das geht ja potenziell dann auch gegen die Chancen grundsätzlich anderer, weil wenn ein Land mehrfach dort vertreten ist, dann schwinden die Chancen wiederum auch für andere. Aber auch das wiederum machen auch andere größere Mittelmächte wie Südafrika oder andere Staaten, die versuchen, mit einem gewissen Turnus da reinzukommen. Und Sie haben vollkommen recht, die Bewerbung ist relativ spät dann formalisiert worden. Allerdings auf einer anderen Ebene genauso früh wie die von Portugal und Österreich, nämlich jeweils nachdem sie die letzte Amtszeit beendet hatten, haben sie dann angemeldet. Weil während der Amtszeit wäre es natürlich auch ein bisschen seltsam gewesen zu sagen, wir sind jetzt drin, wir wollen aber schon sagen, wir kommen nochmal.
Wie kommt man zu einer handlungsfähigeren UN, Professor Fröhlich, indem man den Sicherheitsrat ständig verbreitert um Staaten des Südens und Ostens und Mehrheitsentscheidungen ermöglicht?
Ja, also das sind diese zwei Punkte. Das eine ist die Zusammensetzung des Rates und das andere der Umgang mit dem Veto. Und für beides gibt es seit über 20 Jahren eine Arbeitsgruppe, die den in diesem Zusammenhang lustigen Titel Open-Ended, also mit offenem Ende, formell auch trägt. Und die hat er eben auch noch nicht beendet, beziehungsweise mittlerweile sind wir in Verhandlungen, wo es unterschiedliche Modelle gibt, die auch schon seit 20 Jahren eigentlich auf dem Tisch stehen. Deutschland engagiert sich ja für eine Erweiterung um ständige und um nicht ständige Mitglieder und eine Gegengruppe ist nur für die Erweiterung um nicht ständige Mitglieder. Das ist so ein bisschen verkeilt und wird auch dadurch natürlich nicht einfacher, dass jede Veränderung dieser Zusammensetzung von den jetzigen ständigen Mitgliedern, den fünf, nachher ratifiziert werden muss. Und insofern würden die mit zu entscheiden haben über eine potenzielle Relativierung ihrer eigenen Machtposition. Ich glaube, diese Debatte ist seit Jahrzehnten nicht gelöst. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass Jahrzehnten die Debatte nicht abbricht. Und mittlerweile ist das zu einem solchen Symbol geworden, dass jegliche weitere Reforminitiative in den Vereinten Nationen immer als defizitär und unvollständig gesehen werden wird, solange nicht im Sicherheitsrat weitere Sachen passieren. Vetorecht gab es jetzt auch Änderungen. Da ist zumindest eine weitere Rechtfertigung gegenüber der Generalversammlung jetzt im Nachgang der russischen Aggression gegenüber der Ukraine etabliert worden. Das ist schwieriges Terrain, aber auch da haben die nicht ständigen Mitglieder im Sicherheitsrat durchaus die Möglichkeit, eine solche Reformagenda der Arbeitsweisen und gegebenenfalls der Zusammensetzung auch mit anzutreiben.
Der ehemalige Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen, der Trierer Völkerrechtler Professor Manuel Fröhlich in den NDR-Info-Themen des Tages. Kein schöner Empfang für die Teilnehmer des St. Petersburger Wirtschaftsforums, einem von der russischen Regierung ausgerichteten und für sie auch wichtigen Netzwerktreffen für Sanktionsumgehung und Korruption. Auch AfD-Politiker und deutsche Unternehmer sind da. Allerdings war der Flughafen heute früh für 2 Stunden gesperrt, weil ukrainische Drohnen über der Stadt kreisten. Das Flugabwehrfeuer konnte nicht verhindern, dass neben einem Marinestützpunkt in Kronstadt auch ein Ölterminal im Hafen von St. Petersburg getroffen wurde und die schwarze Rauchsäule überall in der Stadt und auch vom Konferenzzentrum aus zu sehen war. Der Heimatausflug eines Angriffskrieges. Björn Blaschke berichtet.
Niemand sei bei den Drohnenangriffen ums Leben gekommen, das teilte der Gouverneur von St. Petersburg mit. Das russische Verteidigungsministerium bestätigte die Attacken. Insgesamt habe die Flugabwehr während der Nacht 354 ukrainische Drohnen, die auf die Infrastruktur der Stadt zielten, abgeschossen, so das Verteidigungsministerium weiter, ohne Einzelheiten zu nennen. Die bieten nicht offizielle russische Medien und Filmaufnahmen. Die zeigen, dass die größte Ölumschlaganlage im Nordwesten Russlands zeitweilig in Flammen stand. Auch über der Kronstädter Marinewerft, die zu St. Petersburg gehört, stieg Qualm auf. Damit es keine solchen Anschläge gibt, wird die spezielle Militäroperation fortgesetzt, erklärte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Eine Ankündigung zur Fortsetzung des Kriegs gegen die Ukraine. Laut Peskow auch plant sein Chef, Wladimir Putin, weiterhin morgen eine Rede beim Petersburger Wirtschaftsforum zu halten. Offiziell werden rund 20.000 Besucher aus 130 Ländern zu dem Treffen erwartet. Das Forum gilt in gewisser Weise als Aushängeschild für die angeblich sichere Wirtschaftskraft Russlands. Es sind aber gerade die ukrainischen Drohnenangriffe auf russische Ölproduktionsstätten, die der Wirtschaft des Landes schaden. In mehreren Landesteilen, auch im Großraum Moskau, wird das Benzin jetzt rationiert und bis November darf kein Flugbenzin mehr exportiert werden.
Björn Blaschke berichtete aus Erivan. Fragen dazu jetzt an den Militärökonom Dr. Markus Keub, Dozent an der Militärakademie der ETH Zürich. Nur ein wichtiger symbolischer Schlag vor einer für Putin wichtigen Veranstaltung in einer für Putin besonders wichtigen Stadt oder ein Fanal, wenn Drohnen kreisen und Ziele treffen in einer Stadt, die den Krieg nur aus dem Propagandafernsehen kennt und gut sichtbar überall in der Stadt?
Ja, es ist eher Letzteres. Wenn Sie sich mal überlegen, dass Moskau und Petersburg zu den am besten befestigten Orten in Russland gehören, das gilt insbesondere auch für die Luftverteidigung. Und die Ukraine demonstriert jetzt, sie kommt da durch. Natürlich nicht mit einer Drohne. Natürlich ist das ein Schwarm, von dem 90% abgeschossen werden. Aber trotzdem, einige kommen durch. Dann ist das ein Zeichen an die Bevölkerung von Petersburg. Der Krieg rückt näher. Ja, die Einschläge kommen näher. Es ist eben nicht mehr ein abstrakt medial entferntes Ereignis, sondern der Krieg kommt zu euch zurück. Und das ist bemerkenswert. Das gab es auch vor etwa 2 Wochen, als es der Ukraine gelungen ist, die Ringpipeline in Moskau zu treffen. Genau das gleiche Argument. Moskau hat verschiedene Ebenen von Luftverteidigung, verschiedene Sicherungssysteme und trotzdem kommen sie durch. Das heißt also, nichts mehr ist off-limits, sie kommen überall durch. Und das vermittelt die Ukraine Putin genau zu dem Zeitpunkt, wo er seine große Propagandashow des Petersburger Wirtschaftsforums stattfinden lassen möchte.
Und es war in der ganzen Stadt zu sehen. Also man kann es beim besten Willen nicht verschweigen.
Genau.
Das Ganze reiht sich ein. Sie skizzieren das in eine inzwischen sehr lange Reihe und Serie von militärisch wichtigen Long-Distance-Treffern der ukrainischen Streitkräfte in Marinehäfen, in Verladeterminals, Öldepots und fast überall in den Weiten Russlands. Hat die russische Armee aktuell noch ein Mittel, das zu unterbinden?
Also man sollte sich klar machen, was gerade passiert, wenn man zurückblickt auf die Sowjetunion. Die Sowjetunion hatte einen wirklich hermetisch dichten Luftraum. Das heißt, sie kamen nicht rein, sie kamen nicht raus. Deswegen war das auch so ein riesiger Skandal, als Matthias Ruß mit seiner Cessna auf dem Roten Platz gelandet ist. Und da mussten ja dann viele Generäle ihren Hut nehmen, weil jeder gesagt hat, unser Luftraum ist dicht, das kann und darf nicht passieren. Das moderne Russland ist aber nicht mehr die Sowjetunion und das ist gar nicht mehr in der Lage, diese unglaubliche Dichtigkeit herzustellen. Ja, das heißt also, die Weite des Landes und die Größe des Raumes wird jetzt plötzlich für Russland selbst zum Nachteil, weil es gar nicht möglich ist, alle Räume und alle Flächen mit gleicher Intensität zu schützen. Das heißt also, die Ukraine demonstriert, wir kommen irgendwo immer durch und wir richten die Angriffe so, dass sie einfach massiv durchgeführt werden, also mit Drohnen quasi als Verschleißmittel. Ist uns völlig egal, ob wir da Tausende starten pro Angriffswelle, aber einige werden immer durchkommen.
Vor ziemlich genau einem Jahr hat Verteidigungsminister Pistorius erstmals verkündet, in die Produktion von Langstreckenwaffen in der Ukraine und durch die Ukraine zu investieren und hat diese Kooperation bei einem Besuch erst vor wenigen Wochen noch einmal vertieft. Ist das der strategisch richtige Ansatz, weil das nach einem Erfolg, den es jetzt offensichtlich hat, auch in eine Waffenproduktion für Deutschland und die NATO münden kann?
Ja, wir sehen eben, dass die Ukraine jetzt durch den Krieg, in dem sie um ihr Überleben und ihre Souveränität kämpft, zum Innovator geworden ist. Das passiert sehr häufig, wenn sie all ihre nationalen Ressourcen konzentrieren müssen auf ihr eigenes Überleben. Und interessanterweise habe ich ja vor über 3 Jahren gesagt, Russland hat diesen Krieg strategisch verloren. Und jetzt sehen wir so langsam, wie die Sache sich so langsam eindreht. Ja? Also wie die wahren Kräfteverhältnisse zum Vorschein kommen, wie die russischen Ressourcen so langsam auslaufen und die ukrainischen sich langsam auf ein neues Technologieniveau bewegen, das so attraktiv ist, dass sogar jetzt die Scheichs aus dem Mittleren Osten und eben auch die Westeuropäer kommen und sagen, wir wollen das mit euch zusammen bauen, weil ihr habt im Moment die beste Technologie.
Dann gibt es aktuell auch noch die Kurz- und Mittelstreckendrohnen, die hinter den in der Ukraine verlaufenden Fronten am Boden den russischen Armeenachschub treffen. Brutal treffsicher, LKW, Öltransporter, gepanzerte Fahrzeuge in Serie. Kann das noch einmal zu einem Zusammenbruch der Linien führen, wie man ihn zuletzt in der ukrainischen Gegenoffensive im Herbst 22 gesehen hat, in einer anderen Phase der zeitweisen technologischen Überlegenheit?
Also Zusammenbruch würde ich nicht sagen, so kurzfristig wird das nicht passieren. Das Ziel ist eher, die logistische Kapazität zu überdehnen. Das heißt also, die Russen zu zwingen, immer mehr Logistik nachzuschieben, von der immer mehr abgeschossen wird. Das sehen Sie zum Beispiel jetzt schon auf der Krim. Auf der Krim sind Treibstoffe rationiert, weil die Russen es schwierig finden, überhaupt noch Treibstoff nachzuschieben auf die Krim, weil sämtliche Straßen, die dorthin führen, unter ukrainischem Drohnenbeschuss liegen. Das ist etwas, was die Ukraine in ihrer Gegenoffensive 23 nicht erreichen konnte, was sie auch nicht erreichen können mit einzelnen Marschflugkörpern. Aber wenn sie Drohnen einfach massenhaft einsetzen, dann ist es sozusagen möglich, den Gegner in diese logistische Abnutzung zu zwingen. Das ist eigentlich das gleiche Motiv wie 23, aber auf einem anderen Technologieniveau.
Der Militärökonom Dr. Markus Kolb von der Militärakademie der ETH Zürich. Der deutsche Zoll hat eine Rekordmenge Kokain im Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven beschlagnahmt. Der Fund wirft ein Schlaglicht auf die wachsende Bedeutung von Sierra Leone für den globalen Kokainhandel. Antonius Kempmann, Mandy Sarti, Benedikt Strunz und Lea Eichhorn berichten.
Anfang Februar läuft ein Containerschiff in den Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven ein. Zollbeamte überprüfen die Ladung. Laut den Frachtpapieren soll der Container Kakaobohnen enthalten und nur umgeladen werden. Doch die Beamten finden hunderte Pakete, in schwarze Folie eingewickelt. Insgesamt 8 Tonnen Kokain. Der Leiter des Zollkriminalamts, Tino Igelmann, präsentiert Teile dieses Funds auf einer Pressekonferenz.
Es ist eine der größten Einzelsicherstellungen in den vergangenen Jahren und übertrifft bereits die Sicherstellungsmenge, die wir insgesamt im Jahr 2025 erreicht haben.
Aber nicht nur die Menge dieser Lieferung ist ungewöhnlich, auch die Tatsache, dass sie in Wilhelmshaven landete. Der Jade-Weser-Port ist, verglichen mit Hamburg, Antwerpen oder Rotterdam, ein kleiner Hafen. Rund 1,5 Millionen Container wurden 2025 hier umgeschlagen. Den Leiter der Abteilung Drogenkriminalität des Bundeskriminalamts, Hans-Joachim Leon, überrascht der Fundort aber nicht.
Die Vergangenheit hat dazu geführt, dass die Sicherheitsmaßnahmen in den großen europäischen Häfen angepasst wurden. Die Ablaufprozesse sind verbessert worden. Präventionsmaßnahmen haben gegriffen, sodass die Täter jetzt natürlich versuchen, kleinere Häfen zu nutzen, wo diese Maßnahmen noch nicht im ausreichenden Maße etabliert werden konnten.
Noch etwas ist bemerkenswert an dem Fund in Wilhelmshaven. Nach NDR-Informationen kam das Schiff nicht direkt aus Südamerika nach Europa, sondern aus Sierra Leone in Westafrika. Das kleine Land spielt dem BKA-Ermittler Leon zufolge eine wichtiger werdende Rolle für die Drogenkartelle.
Sierra Leone spielt neben anderen Staaten eine besondere Rolle aufgrund der staatlichen Strukturen dort, die Korruption begünstigen und damit Nährboden für kriminelle Netzwerke bieten.
Niederländische Ermittler gehen davon aus, dass vor allem ein Mann hinter den Kokainlieferungen über Westafrika steckt. Joos Leidekkers, auch bekannt unter seinem Spitznamen Bolle Joos. In den Niederlanden und Belgien wurde er in Abwesenheit zu langjährigen Haftstrafen verurteilt, wegen Drogenschmuggels und der Anordnung eines Mordes. Der niederländische Investigativjournalist Jan Meus hat intensiv zu Leidekkers recherchiert.
Er ist schnell einer der zentralen niederländischen Akteure in der, wie ich sie nenne, Kokainmafia geworden. Er hält sich wahrscheinlich seit 2-3 Jahren schon in Sierra Leone auf und hat es geschafft, das Land in gewisser Weise zu kaufen, zumindest einigen meiner Quellen in den Niederlanden zufolge.
Joos Leidekkers ist seit Jahren auf der Flucht vor europäischen Behörden. Jan Meus erzählt, alle bisherigen Versuche der niederländischen Behörden, den mutmaßlichen Drogenbaron festzunehmen, seien gescheitert. Auch weil Leidekkers sehr gute Verbindungen zum Präsidenten von Sierra Leone pflegen soll.
Gerüchten zufolge soll er eine Beziehung mit der Tochter des Präsidenten führen. Sie sollen sogar ein gemeinsames Kind haben. Alle Bemühungen der niederländischen Regierung, diplomatischen Druck auf Sierra Leone auszuüben, waren bisher erfolglos. Er wurde bisher nicht ausgeliefert.
Ob Leidekkers tatsächlich hinter der Kokainlieferung nach Wilhelmshaven steckt, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Immerhin einen kleinen Ermittlungserfolg verbucht der deutsche Zoll. Den Beamten der Zollfahndung Hannover war es gelungen, die Pakete gegen eine Tarnladung zu tauschen. Als diese in Andalusien entladen wurde, führte sie sie auf die Fährte zweier mutmaßlicher Hintermänner in Spanien.
Lea Eichhorn mit einer NDR-Info-Reportage und Recherche am Ende der Themen des Tages am Mittwoch.